Zeitzeugen am Zonenrand. Ein Podcast des Museums Deutsche Einheit Bad Bodenteich. Teil 3. Dienst und Alltag an der Grenze. Nach dem Krieg halfen die Alliierten den Staaten Europas mit einem Wirtschaftsförderungsprogramm von insgesamt 13,12 Milliarden US-Dollar. Umgerechnet wären es heute rund 141 Milliarden Dollar. Der Marshallplan der USA hieß offiziell European Recovery Program. Benannt wurde er nach dem US-Außenminister George Marshall. Dieser wurde für seine Idee, Europa wieder aufzubauen, 1953 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Viele Städte lagen damals in Schutt und Trümmern. Dann folgte in den 1950er Jahren im Westen das sogenannte Wirtschaftswunder. Das Einkommen von durchschnittlichen Arbeiterfamilien überschritt bereits 1950 das Vorkriegsniveau. Es gab 2 Millionen Arbeitslose, doch der Bedarf an Arbeitskräften war groß. Viele Menschen kamen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, flüchteten aus der sowjetischen Besatzungszone und der DDR. Doch auch das entspannte den Arbeitsmarkt nicht. 1955 wurden die ersten Gastarbeiter aus dem Ausland angeworben. Bereits in ihrem Gründungsjahr 1949 hatte die Bundesrepublik das Wohlstandsniveau und den Grad der Modernität erreicht wie vor dem Krieg. Die Zahl der Arbeitslosen lag Anfang der 1950er Jahre noch bei über 2 Millionen, wurde aber ab 1952 zunehmend kleiner. Der Arbeitskräftebedarf der aufstrebenden Wirtschaft war enorm. Und schon 1955 wurden erstmals von offizieller Seite sogenannte Gastarbeiter aus dem Ausland angeworben. Die Sowjetunion lehnte den Marshallplan ab. Sie reagierte 1947 mit dem Molotow-Plan, benannt nach dem sowjetischen Außenminister Wjatscheslaw Molotow. Der sowjetische Plan sah einen Friedensvertrag zwischen den beiden deutschen Staaten, DDR und BRD, vor, strebte eine gesamtdeutsche Regierung an. Allerdings mit dem Ziel, die inzwischen aufgebauten sozialistischen Strukturen in Ostdeutschland zu erhalten und die Westintegration der Bundesrepublik abzubauen. Doch im Westen gab es bereits den wirtschaftlichen Aufschwung. Arnold Hübing.
Uns hat die Grenze ja weiter nicht gestört. Wenn wir auf die Hauptstraße rauffuhren, nach links brauchten wir nicht zu gucken. Da kam keiner. Es sei denn auf den Sonntag mal oder ein heimischer Träger. Sonst kam da nichts. Es war abgeschottet. Wir wohnten alleine, sehr einsam, aber ruhig. Und das war schön.
Otto Lübcke.
Eine tote Grenze konnte aber auch sehr gefährlich sein. Die Bevölkerung vom Westen wusste eigentlich, wie sie mit dieser Grenze lebt und ist nicht rübergegangen und wusste auch genau, wo der Grenzverlauf war. Das Wort Niemandsland hat es nie gegeben, Niemandsland.
Das Staatsgebiet der DDR begann nicht erst am ersten Grenzzaun, sondern bereits rund 25 Meter davor, markiert durch Grenzpfosten und Grenzsteine, eine Freifläche, nur begehbar von Seiten der Bundesrepublik und im Volksmund Niemandsland genannt. Aber es war kein Niemandsland, sondern gehörte bereits zum Staatsgebiet der Deutschen Demokratischen Republik. Rolf Schubert.
Der Zaun war nicht der Grenzverlauf. Man sah einmal den Grenzverlauf an den schwarz-rot-goldenen Pfählen der DDR. Diese Grenzpfähle des Staates gab es von der Bundesrepublik nicht, weil wir ja die Grenze der DDR nicht anerkannt haben. Von uns war die Grenze gezeichnet mit kleinen, etwa 50 cm weißen Pfählen. Und von Pfahl zu Pfahl, das war der Grenzverlauf. Und das war auch hier so. Und der Zaun war viel weiter, der war bestimmt 50 Meter weiter zurück. Ja, zu Beginn meiner Dienstzeit 1970 war es so, dass teilweise hier noch der Stacheldrahtzaun war mit Holzpfählen und so weiter. Und innerhalb von gut 2 Jahren hat man dies alles hier abgerissen in diesem Bereich, hat Betonpfähle gemacht und dort den Metallgitterzaun angeschraubt, danach die Schussanlage dort installiert. Es wurde dann der sogenannte Kolonnenweg ausgebaut. Das war im Grunde ein Feldweg parallel der Grenze. Der wurde dann mit Betonplatten ausgelegt. Es wurden Beobachtungstürme, 1970 waren das noch große Holztürme, die wurden abgerissen und es wurden Betontürme gebaut. Diese Türme hatten bei uns die Bezeichnung BT11, Betonturm und 11 Meter hoch. Es wurden dann dazu sogenannte Befehlstürme noch gebaut. Das waren große viereckige Türme, wo dann der Offizier mit saß, der das alles unter sich hatte. Die waren etwa 4 mal 4 Meter und 9 Meter hoch. Es hat sich auch noch insofern was verändert, dass in dieser Zeit, ich sag mal auch um 1974 oder 73, wurde die Grenze aber auch etwas durchlässiger, indem die Grenzübergänge gebaut worden sind. Und da ist hier bei uns der Grenzübergang Bergen-Dumme, der von Bergen-Dumme dann nach Salzwedel geht. Der wurde in meiner Dienstzeit gebaut. Wenn man Besuch hatte von weiter her, dann ist man oft mit dem Besuch hierher gefahren und hat denen die Grenze gezeigt und so. Aber man selbst im engsten Bekanntenkreis war das kein Gesprächsthema mehr.
Rolf Schubert war von 1970 bis 1978 BGS-Beamter. Neben dem Bundesgrenzschutz war auch der Zoll präventiv an der Grenze tätig. Auch Arnold Hübing hat die Grenze immer beachtet. Direkt davor lagen seine landwirtschaftlichen Flächen. Mit Saatkartoffeln ist er zu einem gewissen Wohlstand gelangt.
Und die hatten da auf der einen Ecke hatten die großen Aussichtsturm hingestellt und der sollte elektrisch angeschlossen werden. Und der Elektriker ist dann weggelaufen. Der kam dann über die Grenze und hat sich dann bei uns angefunden. Und er hat dann noch bei uns Mittag gegessen und wurde dann vom Zoll abgeholt. Er ist aber dann nachher wenige Tage später wieder zurückgegangen.
Zoll und Bundesgrenzschutz patrouillierten nach abgestimmten, festgelegten Einsatzplänen entlang der Grenze. Im Gegensatz zur DDR wurde die Grenze auf der Westseite also nicht lückenlos rund um die Uhr bewacht, sondern unregelmäßig und stichprobenweise.
Der Zoll war ja bei uns begänglich, auch bei uns auf dem Hof war er begänglich. Wir haben in der Zeit keinen Schlüssel gebraucht. Der Zoll war immer bei uns. Der Zoll war irgendwie eine Bereicherung auch im Dorf.
Ute Juschus.
Man hatte Natur pur. Ja, man war bewacht. Man konnte ruhig mal die Haustür offen lassen und nicht zuschließen oder das Fahrrad draußen lassen. Es war nächsten Tag immer noch wieder da.
Doch einen direkten Kontakt zu den Grenzsoldaten der DDR hatte Ute Juschus in Großgrabenstedt nur, wenn sie den 200 Meter Schutzstreifen verlassen hatte und wieder zurückkam nach Großgrabenstedt. Arnold Hübing.
Und zu meiner Hochzeit sind auch zwei Zöllnerpaare gewesen, mit denen wir gut konnten.
Otto Lübcke.
Alles, was außergewöhnlich war, haben wir gemeldet. Zum Beispiel, wenn ein Hubschrauber flog. Zum Beispiel, wenn irgendwo welche Arbeiten gemacht wurden. Die Grenze war eine genaue Linie Westen und Osten. Dann dieses Wort Niemandsland. Niemandsland hat es nie gegeben. Das war das Gebiet der sowjetisch besetzten Zone oder DDR. Also wir standen direkt am Schlagbaum, was ja auch praktisch direkt die Grenze war. Unmittelbar dahinter war die Grenze. Der Schlachtbaum stand genau an der Grenze. Und auf einmal standen da Grenzaufklärer. Und die guckten uns dann mit dem Fernglas an oder standen gegenüber, auch immer ein Fotoapparat. Die wussten ja genau, wer wir waren. Und wir hatten auch Namen bekommen, alle. Es gab da eine Namensliste. Und gesprochen haben sie nicht mit uns, kein Wort. Wir haben uns dann auch fotografieren lassen. Ich habe mich immer fotografieren lassen. Die wussten auch sicherlich, wer ich war, wo ich wohne und so weiter. Das war sicherlich kein Geheimnis.
Dietmar John?
Nein, wir waren immer Doppelposten oder ein Dreierposten. Aber ein Dreierposten war selten. Meistens Doppelposten. Und die Posten wurden auch jeden Tag getauscht. Also es war ganz selten, dass wir mal mit denselben Soldaten rausgegangen sind, mit denen wir schon mal draußen waren. Es ließ sich nicht vermeiden, weil sonst hätte man ja eine Unmenge an Soldaten haben müssen. Also ist das schon mal vorgekommen, dass man mit denselben wieder raus musste. Aber das wollten ja unsere Führer nicht. Wir sollten ja alle misstrauisch sein. Einer hat den anderen nicht vertraut.
Otto Lübcke.
Ein Kollege, der ging abends in den Nachtdienst um 8 Uhr und hier am Neue Kruger Weg sind zwei denn abgehauen. Die hatten sich aber vorher abgesprochen und haben gesagt, wenn wir beide mal wieder, dann machen wir das wahr, dann hauen wir ab. Und die sind dann über den Zaun gekrabbelt und sind dann Richtung Langenbrücke gelaufen. Und mein Kollege kam zufällig mit in Dienstanfang mit einem Fahrzeug, wollte hier in Tielitz anfangen und dann liefen die beiden dort auf der Straße. Und das war natürlich ein Glücksfall, ich sag mal, für den Kollegen. Die Kollegen, die in den 50er Jahren Dienst gemacht haben, die hatten alle einen Grenzgänger gehabt, also der rüberkam. Aber nachher, zu meinen Zeiten, waren das die einzigsten beiden. Da war nichts mehr mit rüberkommen. Die Grenze war so dicht gemacht, dass es unmöglich war oder fast unmöglich war, rüberzukommen.
Dietmar John.
Die hatten ja auch Spitzel eingeschleust. Ganz normale Soldaten, die ja für Stasi gearbeitet haben. Ja, hat man alles später erst rausgekriegt. Ich war damals 18 Jahre alt, da hat man doch noch ja keine Erfahrung gehabt. Vom Leben nicht und als Soldat auch nicht groß. Ja. Also war schon nicht so schön. In unserem Zimmer, wo wir drin waren mit 8 Mann, haben wir eine Abhöranlage drin gehabt. Die habe ich gefunden. Das war eine Episode, wir sind mal in Ausgang gekommen, nach Bonese durften wir mal in Ausgang gehen. Haben wir natürlich anständig in den Dusch getrunken und sind dann zurück. Und dann fiel mir ein, über die Tür ist doch ein Kasten, da ist so ein Lautsprecher. Warum kommt da keine Musik raus? Da habe ich den Stuhl genommen und bin da hochgeklettert in den Dudelbim. Hab den Kasten abgemacht und hab darin geguckt und da war ein komisches Teil drin. Habe ich noch nie gesehen. Und dann habe ich da angefasst und habe mal so gezogen. Und da konnte man sehen, wo das Kabel lang ging. Und das ging dann durch die Wand auf den Flur. Zum Glück konnte ich mich rausreden und habe dann gesagt, ich wollte gucken, warum da keine Musik rauskommt. Die wollten noch Musik hören. Hat der mir wohl auch geglaubt. Aber ansonsten hätten die mich weggesperrt da. Ja. Und dann war die Kiste nachher aber auch verschwunden.
Im selben Jahr steht auch Rolf Schubert an der Grenze, auf der Westseite, am Harper Bogen. Das Dorf Harpe liegt südlich von Schnega, mitten in der Dumme-Niederung. Die Grenze machte hier einen erkennbaren Bogen um den Ort Harpe herum. Die Straße war zweigeteilt zwischen Ost und West. Einer anekdotischen Legende nach hat 1945 der Bürgermeister zu Hause zusammen mit den alliierten Vertretern über den Grenzverlauf gesprochen, dabei gespeist und so lange Alkohol getrunken, bis man sich über den Grenzbogen um Harpe herum einig war und dadurch die Felder und Äcker dem Westen zugesprochen wurden. Dadurch entstand der Bogen. Eigentlich hätte es hier eine gerade Grenzlinie geben müssen.
hier, wo ich jetzt stehe, das ist der sogenannte Harper Bogen. Das heißt, die Grenze geht im Bogen um das Dorf Harper herum. Und in diesem Bogen ist mal eine Grenzstreife gegangen. Wir sind direkt immer an der Grenze lang gegangen, auf sogenannten teilweise Trampelfahren. Und dort standen plötzlich drei NVA-Offiziere und die kamen ins Gespräch. Das war 1974, wenn ich mich richtig erinnere. Man hat sich nämlich sogar unterhalten über die, ich glaube, Weltmeisterschaft im Fußball. Dann ist die Grenzstreife BGS weitergegangen und dann ging plötzlich eine MP-Salve hoch. Das heißt, die NVA hatte in die Luft geschossen. Die BGSler, wie sie mir nachher berichteten, haben dann sich umgedreht und gefragt, was das soll. Dann hat man sich weiter unterhalten und der BGS-Streife wurde vorgeworfen, sie wären auf DDR-Gebiet, obwohl einwandfrei die Grenzsteine dort standen. Es kam zu einem Gerangel. Dabei ist dem Streifenführer seine MP von der Schulter gerutscht. Die hat dann ein NVA-Offizier gegriffen und in dem Moment sind die zurück zum Zaun gelaufen, hinter den Büschen und waren verschwunden. Und dann nahm das seinen Lauf, dass der BGS Uelzen, und ich erinnere mich, ich meine auch vom Bodenteichkräfte, die wurden hier an die Grenze beordert mit ihren Schützenwagen. Ich habe nur immer gedacht, hoffentlich fällt da nicht ein Schuss, dass es da zu einem Schusswechsel kommt. Denn auf DDR-Seite fuhren natürlich dann auch Kräfte auf. Und da standen wir uns hier 3 Tage gegenüber. Und das wurde dann wahrscheinlich auf politischer Ebene geregelt. Die MP haben wir nicht zurückbekommen.
Zeitzeugen am Zonenrand. Ein Podcast des Museums Deutsche Einheit Bad Bodenteich. Der Podcast und die Zeitzeugeninterviews wurden unterstützt und gefördert von der Beauftragten der Bundesrepublik für Kultur und Medien und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.